Frühstück mit Bier.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier.
Ja, und auch diese Ausgabe wird wieder präsentiert von unserem Hauptsponsor.
Huawei.
Huawei. Wir haben sogar über die richtige Aussprache schon diskutiert. Ja. Huawei, Huawei.
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 Huawei. Huawei, sagt unser Gast heute. Wir sind jetzt extra nach München gefahren. Es ist ein schöner Vormittag. Wir sitzen im Büro und sind im Jogginganzug quasi unterwegs und er sitzt uns im Anzug gegenüber.
Super straight.
Stilecht.
Und was macht man im Minger um 11 Uhr Vormittag?
Ja, also kommt drauf an, ist man jetzt Erbe, ist man Selfmade, ist man Privatier.
Aber da öffnet man doch einmal ein Bier, oder?
Genau. Lieber Karl S., schön, dass du bei uns bist.
Mit Weißwurst im Regelfall, ja. Mit Weißwurst im Regelfall.
Servus, und Dosenbier. Prost.
Danke.
Karl S. heute bei uns. Es freut uns sehr, dass du Zeit genommen hast. Prost.
Wir reden heute viel über Fitness, über vegane Ernährung, aber auch natürlich über digitales Business und das viel diskutierte und von allen gewollte passive Einkommen.
Oh.
Geil.
Geil.
Wie kriegt man denn passives Einkommen, Karl?
Also, ich mache immer gern diesen Vergleich mit, na, den mache ich jetzt nicht, der kommt jetzt erst später, aber es ist natürlich so, man muss zunächst aktiv Geld verdienen, dann kann man hinterher passiv Geld verdienen. Mhm. Ja, und es ist natürlich auch eine Definitionssache, passiv Geld verdienen. Du, ich kenne Leute, die haben 10 Wohnungen und sagen, ich verdiene passiv Geld, telefonieren aber 6-mal am Tag mit dem Vermieter. Und das ist ja dann kein passives Einkommen. Also für mich heißt wirklich echtes passives Einkommen, ich mache tatsächlich mehr wie, ich mache nicht mehr wie ein Telefonat im Monat. Das heißt passives Einkommen. Das heißt, ich habe zum Beispiel 30 Wohnungen, die werden vermietet und das wird verwaltet von einem Immobilienverwalter und mit ihm telefoniere ich maximal einmal eine Viertelstunde im Monat.
Das klingt traumhaft.
Genau. Oder ich habe zum Beispiel ein Aktienportfolio mit Dividenden, was verwaltet wird, was abwirft. Oder ich habe Unternehmensbeteiligung oder ich habe ein eigenes Unternehmen. Und dann ist es wirklich passives Einkommen. Aber das, was die meisten reden, ja, die sagen, ein Online-Business sei passives Einkommen. Es ist im Regelfall ein Schmarrn. Also das stimmt einfach so nicht. Das heißt, man müsste erstmal die Definition klären und im Regelfall muss ich zunächst mal mehrere hunderttausend bis Millionen Euro verdienen und die dann richtig anlegen und dann aber auch das richtige Personal einsetzen und selbst dann muss ich es hinterher auch noch kontrollieren und dann kann ich sagen, jetzt sprechen wir vom passiven Einkommen. Und ich sage immer, so ein Timeframe, um sich wirklich ein fünfstelliges netto-passives Einkommen aufzubauen, würde ich jetzt mal im Rahmen von 5 Jahren sehen.
Karl, du bist ja relativ jung, kann man so sagen.
Wie 31.
31, so alt wie ich. Und hast eigentlich vieles davon schon geschafft. Du hast aber entgegen vieler kein Studium gemacht. Du hast nicht den klassischen Werdegang gehabt. Wie bist du in den letzten 10 Jahren, sage ich mal, wahrscheinlich wirst du Geld verdienen, oder in den letzten 15 Jahren, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Was würdest du sagen, wie war so der wichtigste Weg? Oder was waren die wichtigsten Entscheidungen?
Gut, also ganz, ganz wichtig war für mich erstmal der Antrieb, um überhaupt Geld zu verdienen. Und das war bei mir ein Negativantrieb. Ich weiß nicht, ich war circa 16 Jahre alt, also knapp 16. Ich bin heimgekommen und mein Vater hat dann bei meiner Mutter in die Einkaufstüte reingeschaut und ich weiß nicht ganz genau, da ging es dann um ein Kaugummi, um ein Airwaves-Kaugummi. Das war, als es die nur in Blau gab, jetzt gibt es ja schon 10 Farben, glaube ich, damals gab es die nur in Blau. Und dann haben die angefangen streiten ohne Ende, weil mein Vater gesagt hat, das ist schon unnötig rausgeschmissenes Geld. Und das sind dann jeden Monat, sind das 50 Euro, wo da rausgeschmissen werden, das sind jedes Jahr ein paar 100 Euro. Und die haben sich richtig gestritten wegen Geld. Und dann habe ich gesagt, aha, komisch. Auf der einen Seite wird gesagt, Geld ist nicht wichtig, aber jetzt wird gestritten wegen Geld. Mhm. Und dann haben sich das erste Elternpaar von meinen Kumpels getrennt, das zweite, das dritte, das vierte. Dann habe ich mir nachgefragt, du, warum haben jetzt die immer gestritten, warum haben die sich getrennt? Dann hat es geheißen, du, die haben immer gestritten wegen Geld. Und dann habe ich also Geld, also Mangel von Geld assoziiert mit Problemen, mit Stress, mit Schmerz. Dann habe ich gesagt, du, ich sehe also, die Leute werden kontrolliert vom Geld. Und ich sehe aber auch Leute, die kontrollieren Geld. Und ich möchte nicht vom Geld kontrolliert werden. Ich möchte meine Entscheidungen nicht auf Basis von Geld oder von Budgets treffen, sondern ich möchte Geld kontrollieren. Ich möchte Geld verstehen und ich möchte keine Geldprobleme haben. Ich möchte mich nicht streiten müssen wegen Geld. Und ich habe auch immer gemerkt, dass die Leute, die Geld haben, die entscheiden sich nach dem, was sie wollen. Das heißt, ich will in den Urlaub, ich will das Auto fahren, ich will mal dahin spenden, ich will mal das machen. Und immer, ich kann ich nicht und so weiter, das war immer bei den Leuten, wo kein Geld hatten. Und ich habe gesagt, ich möchte nicht in dieser Position sein und ich möchte auch nicht in diesem Widerspruch leben, dass ich sag, Geld ist nicht wichtig, aber ich treffe 90% meiner Entscheidungen auf Basis von einem finanziellen Hintergrund. Und zwar aus einer Mangelposition raus. Und ich habe einfach auch gesehen, dass...
Wahrscheinlich wie viele Leute, das muss man ja zugeben.
Und ich habe auch einfach beobachtet, die Menschen, die was mehr Geld haben im Regelfall, da differenziere ich aber auch zwischen selbstverdientem Geld und geerbtem Geld, die sind im Regelfall etwas glücklicher. Das habe ich einfach so festgestellt. Da gibt es jetzt verschiedene Meinungen.
Da gibt es ja auch so Aussprüche wie, Geld macht nicht glücklich, aber es weint sich leichter im Ferrari.
Ja, also ich habe auch tatsächlich schon im Ferrari geweint, ja. Und ich habe aber auch schon in, andere Autos geweint und es war tatsächlich im Ferrari schöner. Kann ich tatsächlich bestätigen.
Dann haben wir das bestätigt.
Ja, das trinkt man mal.
Ich habe auch tatsächlich Freunde, die sagen, wer behauptet, Geld macht nicht glücklich, der weiß nicht, wo man shoppen gehen soll. Da kenne ich auch Leute, die das sagen.
Ja. Aber das heißt, die entscheidende Änderung war zuerst im Kopf. Du hast gesagt, du möchtest einfach raus aus diesem Mangel und du möchtest Geld positiv auch sehen.
Ja, genau. Und dann war auch, also ich hab gesagt, ich möchte einfach mal Geld verstehen. Und dann, als ich gesagt habe, ich möchte Geld verstehen, habe ich auch mal Lehrer und andere Leute nach Geld gefragt. Und das wäre gewesen, als ob ich sie nach Genitalfotos gefragt hätte. Na, also wirklich, das war so ein unangenehmes Thema. Und da habe ich gedacht, ja hoppla, warum so unangenehm dieses Thema? Und ich fühle mich immer schon hingezogen, wenn man Themen totschweigt, wenn Leute da komisch werden, dann wäre ich immer neugierig. Und dann bin ich nicht neugierig geworden. Und da habe ich angefangen, Bücher zu lesen über das Thema Geld, weil keiner wollte drüber reden. Das heißt, es blieben nur Bücher. Ja, und dann kam ich halt immer mehr drauf, dass man was Unternehmerisches machen muss, um Geld zu verdienen. Das heißt also, es ging immer mehr in die Richtung mit dem normalen Job, Ausbildung, Studium, Karriere, wird's eher nix, beziehungsweise es wird sehr lang dauern. Mhm. Ja, und dann bin ich einfach drauf gekommen, okay, ich muss mich selbstständig machen. Und dann ging es natürlich um das Thema Startkapital. Man sollte, um sich selbstständig zu machen, in irgendeiner Art und Weise Startkapital. Ich meine, wir sitzen jetzt auch hier. Ich gehe mal davon aus, ihr habt die Ausrüstung nicht geschenkt bekommen. Oder der, mit dem ihr zusammenarbeitet oder was auch immer. Auf jeden Fall, man braucht, um sich selbstständig zu machen, man braucht ein Equipment, man braucht einfach ein Material, ein Werkzeug etc. Also habe ich dann schon extrem früh gesagt, ich will mir ein Startkapital aufbauen, komme was wolle. Und es hieß auch drum, man muss dafür seine Freizeit opfern. Also habe ich gesagt, okay, ich muss ein Kapital aufbauen, Freizeit opfern. Dann heißt, ich war Möbelpacker, ich habe im Straßenbau gearbeitet, ich war bei ZF und Akkudil am Band. Und ich habe mir gesagt, du, wenn ich schon 30, 40 Stunden in Schule gehe, das ist für eine Basis. Aber für Wachstum sind die 30, 40 Stunden danach, Wochenende und nach der Schule, ist da für Kapitalaufbau, für Freiheit später aufbauen, für Startkapital aufbauen. Und dann habe ich gesagt, ich beiße in den sauren Apfel, ich habe die Entscheidung getroffen, ich will mir 50.000 Euro auf die Seite sparen.
Und ich werde mit, wie alt warst du da, 16?
Dann war ich 13.
13.
Boah, ja. Und jetzt
Wahnsinn.
Dann habe ich gesagt, ich möchte mir das auf Seite sparen. Und ich habe keinen einzigen Drink im Club gekauft, bevor ich das gehabt habe. Ich habe keine neuen Nike-Schuhe gekauft, nix. Ich habe gelebt wirklich, ja, wie ein Penner, kann man eigentlich sagen. Habe alles Geld auf Seite gespart und das war so der allererste Schritt.
Wie bist du auf die Zahl damals 50.000 gekommen? Das ist ja für einen 13-Jährigen irre viel Geld.
Das stand in einem Buch drin.
Okay.
Aha. Und ich habe dann das Glück gehabt, heutzutage sehe ich, das ist ein zweischneidiges Schwert und zwar... Heutzutage ist es tatsächlich so, die jungen Leute, habe ich das Gefühl, die haben niemanden, auf dem sie wirklich hören. Und ich habe das in den USA gelernt, in der Highschool schon, wenn der Footballtrainer gesagt hat, du machst das Training, du isst diese Ernährung, das hat man nicht hinterfragt, man hat es einfach gemacht. Mhm. Und ich habe dann einfach in diese Bücher, ich habe das einfach so wahrgenommen, du, die werden das schon wissen, also mach ich es halt einfach. Mhm. Und ich konnte auch keine Rückfrage stellen, weil du kannst in einem Buch keine Rückfrage stellen.
Geil.
Aber wenn da drin steht, ey, du sollst das Ziel haben, das und das, habe ich gesagt, ja, okay.
Passt.
Dann rechne ich mir das aus und dann machen wir das jetzt halt.
Geil. Also ja, einfach mal gemacht.
Einfach mal gemacht.
Und wann hattest du sie dann benannt, die 50.000?
Ja, das war dann so mit 18 ungefähr.
Ja. Und dann hast du begonnen, als Fitness-YouTuber deine Brötchen zu verdienen, oder?
Genau, also das nächste war dann so, und zwar, man soll eine Fachkompetenz soll man sich aneignen. Also neben Startkapital war eine weitere Komponente von finanziellem Erfolg war, man soll eine Fachkompetenz sich ereignen und man soll lernen, Probleme zu lösen, wo andere bereit dafür sind, Geld zu bezahlen. Mhm. Und man soll über seine eigenen Probleme anfangen und sich das überlegen. Ich war zum Beispiel früher ein extrem starker Stotterer, massiv. Und ich habe dann auch tatsächlich autogenes Training gemacht und Geld für diese Lösung bezahlt. Also ich habe Geld bezahlt, knapp 3.000 Euro schon, Hälfte aus meiner eigenen Tasche.
Als junger Bursch.
Als 15-Jähriger mit 15, 16. Und da habe ich also schon gelernt, auch ich bin ja bereit, Geld zu bezahlen, um meine Probleme zu lösen. Mhm. Und die Lösung bringt mir hinterher mehr, wie das, was ich bezahlt habe. Mhm. Ganz offensichtlich. Ich meine, ich habe ja schon vor Tausenden von Leuten gesprochen. Wenn das so rumgestottert gewesen wäre, das wäre schwierig gewesen. Also haben sich diese 3.000 Euro Investment, wo ich zu 50% gezahlt habe, danke auch noch an meine Eltern, die haben die anderen 50% bezahlt. Und das hat sich für mich gelohnt. Dann habe ich gesagt, du, mir macht Fitness brutal viel Spaß. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute bereit dafür sind, für Abnehmkurse, für Muskelaufbau, für Ernährungspläne und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bereit dafür sind, Geld zu bezahlen. Also lerne ich jetzt das und werde es dann hinterher anbieten als Dienstleistung. Neben der Schule, neben der Uni. Das war dann das zweite Ziel. Und dann natürlich habe ich gemerkt, okay, ich bin zwar jetzt relativ gut in dem Bereich, dann gab es auch eine Strategie, wie man kompetent wird. Also es hieß dann, ein Buch pro Monat, ein Seminar pro Quartal, ein Online-Kurs pro 6 Monate und wenn es geht, irgendein Coaching, irgendein Mentor. Also es gab auch eine Werde-Gut-Formel, mhm, so in der Art. Und dann habe ich das gemacht und dann war die nächste Aufgabe, okay, du musst jetzt Marketing und Verkauf lernen, weil Dienstleistungen und Produkt alleine an sich ist natürlich zu wenig. Und fang einfach damit an, weil es lässt sich immer besser vermarkten und verkaufen, wenn man Resultate vorweisen kann. Also such dir jetzt 5 Personen deiner Zielgruppe und trainier die kostenlos, mhm, und sag ihnen einfach, du, pass auf, ich möchte hier komplett kostenlos helfen, ich möchte aber im Gegenzug, dass du dann hinterher
Marketing machst,
als Testimonial, ja, dass ich dann deine Vorher-Nachher-Bilder etc. verwenden, mhm, darf. Und wenn du super zufrieden bist, dann kannst du mir ja noch ein Trinkgeld zahlen. So. Mhm. Und so bin ich dann natürlich auf die Reise zu meinen ersten Kunden.
Und du warst ja damals eigentlich der Erste in Deutschland, der das gemacht hat, oder? Also du hast das quasi ein bisschen ins Leben gerufen.
Ich war dann der Allererste, der es online gemacht hat, weil dann habe ich natürlich ein Buch über das Thema Marketing gelesen. Und dann hieß es halt, ja, Social Media ist jetzt im Kommen und so weiter. Und dann habe ich mir gesagt, du komm, jetzt machst einfach YouTube und Facebook. Damals gab es kein Instagram und nichts.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, du, ich fange jetzt das einfach an. Ich werde es machen. Und das war für mich auch eine sehr schwere Entscheidung, weil ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ich wollte eigentlich Unternehmensberater werden. Und ich habe gewusst, dann kam die allererste wirklich harte Entscheidung in meinem Leben, weil ich habe gewusst, wenn ich jetzt anfange, öffentlich mit Fitnessvideos, das wird ganz schwer dann,
Unternehmensberater zu werden,
weil das wird sich beißen.
Ja.
Das wird sich beißen und dann war das war dann der Zeitpunkt, wo wirklich der Knackpunkt war und ich dann gesagt habe, okay, ich gehe all in und ich gehe das Risiko ein und ich werde jetzt entscheiden, ich werde keine Karriere machen, ich werde in meinem Leben keine einzige Bewerbung schreiben, mhm, ich werde nicht, und da habe ich ein Video gesehen von Will Smith und er hat gesagt, burn all your bridges.
Ja, yeah, burn them down, ja. Yeah.
Es darf keine Energie in Plan B fließen. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt zünde ich die Brücken an.
Geil. Ja, cool. Ja. Ist geil.
Und jetzt im Nachhinein gesehen hast du es ja geschafft, dass du zuerst Fitness-YouTuber warst und mittlerweile eben Unternehmensberater.
Genau, ja, dann doch.
Also jetzt hast du es ja doch geklappt, eigentlich geschafft, ja, genau. Weil du authentisch bist, oder? Weil du einfach du selber warst in der Zeit.
Ja, sich selber sein, das finde ich immer sehr schwierig, das richtig zu definieren, ja. Mhm. Sondern ich habe einfach das gemacht, wo Leute, die ich als erfolgreich einkategorisiert habe und gesagt habe, hey, du, der macht was her, der hat das, was ich will, das, was der sagt, ich glaube einfach, dass er es besser weiß als ich. Mhm. So.
Ja.
Das ist einfach jetzt mal meine Vermutung. Ich vermute einfach, er weiß es besser als ich. Das ist eine relativ einfache Wette, oder?
Ja.
Will Smith muss besser wissen als ich. Also mache ich das. Und ich kann dann später, wenn ich das richtig geil aufbaue, und das war dann auch schon mal im Hinterkopf, dann kann ich immer noch eine Beratungsfirma selber aufmachen. Und es wäre ja viel geiler, eine eigene Beratungsfirma zu haben, wie sich in einer Beratungsfirma hochzumarbeiten.
Mhm. Absolut. Ja. Sehr geil. Also du hast doch schon einiges erlebt und jetzt... Was würdest du sagen? Du hast ja, glaube ich, 370.000 Follower auf YouTube, auf Instagram auch um die 200.000. Was würdest du sagen, was ist Social Media? War das quasi das Sprungbrett? Oder Social Media war das Werkzeug,
ja, absolut,
mit dem du das alles eigentlich erreicht hast, oder?
Ja, zweifelsohne, absolut. Also bei mir war der Durchbruch ganz klar zunächst am Anfang tatsächlich eher nur Facebook und dann YouTube.
Wie hast du dann so viele Views generiert? Hast du dann Werbung geschalten? Hast du da aktiv auch... Wie funktioniert das? Ich glaube, das fragen sich ja viele. Wie bekomme ich denn diese Social Media Likes?
Ja, schau her. Es war bei mir so. Und zwar auch wieder da. Ich habe damals mir den Blog angeschaut von Gary Vaynerchuk. Den kennst du vielleicht auch. Das ist auf jeden Fall...
Gary Vee, ja.
Genau, Gary Vee.
Ja.
Habe ich mir angeschaut. Und er hat gesagt... Mach dir eine Liste aus Social Media Begriffe, die du belegen willst, also eine Keyword Research von 50 Wörtern und bolz im ersten Jahr 500 Videos raus. Das heißt also, bolz zu jedem Wort 10 Videos raus.
Ja.
Dann habe ich genau das gemacht und er hat gesagt, parallel, wenn du dir leisten kannst, ja, dann geh her zu Leuten, die schon Follower haben, die Abonnenten haben und bezahl die oder mach mit denen Deals, Kooperationen, frag an und so weiter. Und ich habe eine Kombination gemacht zwischen einfach massiv rausbolzen, Punkt 1, und Punkt 2, ich bin dann zu verschiedenen Seiten hin. Zum Beispiel gab es damals eine Seite, die hieß die Männerseite.
Mhm.
Die hat mehrere hunderttausend Abonnenten gehabt auf Facebook. Und ich habe so ein 30-Tage-Fitness-Trainings-Videoserie gehabt. Ich habe ihnen dann gesagt, du, pass auf, ich würde das sau gern bei euch posten, weil ihr postet ja genau den Content für Männer.
Ja.
Fitnesstraining passt da voll rein. Dann haben sie gesagt, du, wir können das schon posten, aber dann musst du uns 5.000 Euro zahlen. Habe ich wirklich überlegt, boah, 5.000 Euro, dann habe ich ausgerechnet, okay, die haben so und so viele Follower. Wenn ich da ein paar Follower kriege, wenn dann ein paar Personal Training buchen, dann bin ich wahrscheinlich wieder Return on Invest nach vielleicht 2 bis 4 Wochen.
Mhm.
Dann habe ich einfach das Geld zahlt. Hab denen die 5.000 Euro überwiesen und haben sie 2 Wochen lang meine Videos gepostet und ich habe, glaube ich, 25.000 Abonnenten bekommen.
Boah, also so eine Kooperation mit jemandem, der es schon drauf hat, das ist schon ein wichtiger Punkt.
Du, ich habe Kooperationen gemacht, ich habe selber geliefert, ich habe alles Mögliche gemacht und dann habe ich auch relativ früh schon angefangen, Werbungen zu schalten. Und ich hab halt...
Wer hat dir das alles geschnitten damals? Hast du das alles selber gemacht? Den ganzen Content, die Ideen für den Content, ist das alles von dir gekommen? Hast du da ein Team schon gehabt?
Nein, das war so. Das war natürlich wieder das Nächste, weil ich muss mich immer wieder auf diese verdammte Bücher beziehen, aber es war halt so, es hieß, hol dir Berater, Fachberater in dem Gebiet. Und dann habe ich gegoogelt nach Social Media YouTube-Experte und dann bin ich auf einen gekommen, der war damals bei Glossybox in Berlin, das war ein schnell wachsendes Startup, der war da, der Social Media Berater. Dann habe ich ihn gefragt, hey, kann ich mir so ein Social Media Konzept machen? Dann hat er gesagt, du, ich möchte mich da dann an deiner Firma beteiligen, zu 20%. Und jetzt pass auf, gell. Dann habe ich dann beteiligt, dann hat er 6 Monate lang alles gemacht, dann kam er selber irgendwie finanzielle Probleme und dann meinte er, hey, kann ich mir meine Anteile wieder abkaufen?
Geil.
Und dann hat er gesagt, ja, für 8.000 Euro. Dann habe ich ihm die 20% wieder zurückgekauft für 8.000 Euro. Das war wahrscheinlich für ihn eines der schlechtesten Deals im ganzen Leben. Aber ja. Ihm hat 20% von all meine Social Media Kanäle
Was wäre das heute wert? Also heute beißt er sich in den Arsch dafür.
Also ist ja auf jeden Fall eine siebenstellige Summe, wo nicht eine Eins, nicht eine Zwei davor steht.
Ja. Wahnsinn.
Was sich natürlich auch viele fragen, wie viel verdient man so pro Klick? Kann man davon leben bei YouTube?
Also es gibt Leute, die können davon leben. Es ist relativ einfach. Wenn ich jetzt mal drauf schaue, das hat sich bei mir abgespielt. Ich habe auch mal vielleicht in meine allerbesten Monate, da habe ich Klicks gehabt zwischen 3 bis 4 Millionen, also so 100 bis 130.000 Klicks am Tag. Das war zu meinen allerbesten Zeiten. Da habe ich vielleicht so 20.000 Euro bekommen von YouTube im Monat.
Naja, ist ja nicht schlecht.
Und jetzt aktuell habe ich vielleicht im Monat, natürlich, weil es auch ganz andere Themenbereiche sind, zwischen 300.000 bis 1 Million Klicks, krieg aber pro Klick mehr Geld, weil die bezahlen dich auch nach deiner Zielgruppe. Mhm. Das heißt also, die wissen, okay, kaufkräftigere, ältere Zielgruppe, schalten mehr Werbung drauf von Mercedes, von da kommen höhere Preise zustande. Und ich krieg auch so jetzt an die 10.000 Euro, obwohl ich viel weniger Klicks habe.
Das ist schon geil.
Ja.
In der Mitte von Frühstück mit Bier stoßen wir mal an, würde ich sagen. Wir sind ja bei Frühstück mit Bier, das müssen wir schon ein bisschen zelebrieren. Ja. Im Minga, geil, grüß
dich. Ja, grüß dich, servus.
Grüß dich.
Ein Weißbier kannst du mir bringen.
Da kommt immer der Bierwagen, der Frühstück mit Bier, Bierwagen, der bringt frisches Bier und da kommt er.
Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
Lieber Karl, der Frühstück mit Bierwagen, da stellen wir immer die Frage nach so ein bisschen Jugendsünden, nach etwas, was dem Karl S. mal passiert ist, was lustig ist, was witzig ist, eine Rauschgeschichte. Hast du da irgendeine witzige Geschichte in deinem Leben, die dir mal passiert ist, wo du sagst, normal würde ich die jetzt nicht erzählen, aber weil sie es ihr seid, beim Bier mache ich das.
Also ich trinke genau deswegen jetzt weniger Alkohol, weil da habe ich ja so viele Geschichten, die man da erzählen kann. Also, da müsst ihr jetzt schauen, in welche Richtung soll das gehen. Also.
Irgendwas Lustiges. Ist einmal,
hast du mal richtig gefeiert oder vielleicht so eine Szene wie bei Wolf of Wall Street, dass du mit dem Ferrari betrunken haben kannst?
Oder irgendwo mal aufgewacht bist und eigentlich gar nicht gewusst hast, wie es da hinkommen bist, irgendeine Frau mitgenommen hast. Glücklich vergeben.
Das ist so ganz wichtig zum Sagen, vor meiner Beziehung, ja. Ich werde immer gefragt, ob ich auch schon mal was hatte mit einer Frau. Es wird ja jeder mal gefragt, ob er schon mal was mit einer Frau hatte, die etwas stämmiger ist, oder? Mhm. Und ich weiß nur noch, ich hatte so den letzten Tequila Sunrise und ich dachte, da ist wie ein Victoria's Secret Model da vor mir. Und am nächsten Morgen wache ich auf und ich denke, was ist das so ölig alles, gell? Ich war komplett voll mit Olivenöl, also nach Olivenöl kochen, ich drehe mich um und was ich da gesehen habe, das sage ich jetzt lieber nicht, ja.
Alter Schwede. Und wo kam das Olivenöl her?
Ja, das weiß ich alles nicht mehr.
Sie war weiblich.
War weiblich,
okay,
ja.
Das müssen wir klären.
War weiblich, ja.
Geil.
Das war aber auch das Einzige, was positiv war, ja.
Du bist auch seit 10 Jahren Veganer.
Ja.
Warst auch einer der ersten, wie es damals noch nicht so fancy war, Veganer zu sein, wo eher Veganer noch verarscht worden sind, also zu schwach, um die Hand zu heben und sowas. hat sich das entwickelt in der letzten Zeit und was würdest du sagen, wenn jetzt jemand selber vegan werden möchte, ist es gescheit, das von 0 auf 100 zu machen oder soll man das irgendwie langsam machen, das Fleisch zu reduzieren oder was sind da die Tipps?
Also es gibt ja Leute, die sind unterschiedlich. Es gibt auch die hören das Rauchen von heute auf morgen auf. Das muss man individuell machen. Bei mir war es tatsächlich ein schwierigerer Weg. Ich habe 6 Monate gebraucht, bis es einmal hingehauen hat endlich. Also ich habe lang gebraucht. Ich habe dann die einzelnen Sachen weggelassen. Für mich war es allereinfachste, die Milchprodukte wegzulassen.
Käse.
Und dann ging das halt weiter. Ja, das ging dann so sukzessive vor. Aber dann, ich bin auch 10-mal rückfällig geworden. 10-mal, ja.
Naja, 10-mal. Das ist eh nicht viel. Also.
Ich bin wirklich...
10-mal eine Kur.
Ja, ich bin also über 6 Monate lang. Und ja, ob ich jetzt empfehlen würde, schnell zu machen oder langsam, ich würde es einfach so empfehlen, mach so, wie es für dich am einfachsten funktioniert. Also es gibt eben die Leute von jetzt auf gleich und die Leute, die einfach länger brauchen.
Und was würdest du sagen, wieso bist du vegan? Was ist denn der Hauptgrund, wieso du vegan lebst? Das ist ja schon in unserer Gesellschaft doch gar nicht so ein einfacher Weg.
Ja, also ich bin ja muss man auch dazu sagen, kein richtiger Veganer, weil ein richtiger Veganer, der würde sich nicht nur vegan ernähren, ich ernähre mich vegan, aber der würde ja auch sagen, ich kaufe mir kein Auto, wo Ledersitze drin sind, ich und so weiter. Also ich habe meinen tierischen Konsum auch sonst extrem reduziert, aber ich gehe jetzt nicht her und schmeiße meine Lederjacke weg oder so. Ja.
Was geht also, bei dem Segment, wo du Autos kaufst, geht das mit ohne Leder gar nicht?
Ja, das geht wirklich größtenteils nicht mehr, ja. Und
wir haben übrigens einen gelben Ferrari in der Garage gesehen und sind hier ins Büro gefahren mit dem schwarzen Maybach. Also
sehr schön.
Schöne Autos hat der Karl.
Ja, genau. Und ich sage immer, ich bin der egoistische Veganer, weil ich habe es gemacht nicht wegen der Tiere primär, nicht wegen der Umwelt primär, das sind für mich schöne Nebeneffekte, sondern wegen der eigenen Leistungsfähigkeiten, wegen der Gesundheit. Mhm. Ja, deswegen habe ich es gemacht.
Wie kann man das circa vergleichen jetzt vom Fleischfresser zum Veganer? Wie merkt man diesen Unterschied?
Ja gut, ich brauche 1-2 Stunden weniger Schlaf, weil einfach tierische Produkte sind deutlich schwerer zu verdauen.
Das heißt, du schläfst nur so 8-9 Stunden oder wie ist das?
Ja, ich schlafe eher so 6 Stunden. Ich schlafe eher so 6 Stunden. Also der Vorteil Leistungsfähigkeit und ich bilde mir halt auch ein, dass einfach auch die Haut schaut jünger aus. Also ich bin nie krank. Also ich bilde mir da einfach ein und das belegen ja auch einige Studien, dass man einfach wirklich jünger bleibt, fitter bleibt. Das sind so für mich die Gründe.
Und es ist für dich auch kein Verzicht mehr, wenn du jetzt einen richtig guten Fisch siehst oder ein Steak vor dir oder einen Burger, das ist egal. Also
das ist für mich nicht so großartig Verzicht. Wobei ich halt auch schon wirklich sehr früh auch gelernt habe, extrem viel zu verzichten. Das heißt, zu verzichten ist jetzt für mich eine Sache, mit der kann ich relativ gut auch umgehen, weil man muss einfach ständig auch verzichten. Also wer nicht verzichten kann, der kommt halt in Teufelsküche.
Jetzt ist das für mich ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Du sagst nicht verzichten können in der Teufelsküche. Andererseits hast du den Ferrari unten im Keller stehen und propagierst ja auch sehr viel quasi mit der richtigen Einstellung, mit den richtigen Kontakten etc. kann man sehr schnell sehr viel Geld aufbauen. Das propagierst du ja auch auf Instagram. Ich gehe mal davon aus, dass die Zielgruppe sind viele junge Männer, weil du mit deinen schönen Autos natürlich da ein bisschen den Geschmack heranziehst und natürlich da groß wirbst. Wie passt das irgendwie zusammen? Verzichten können, aber gleichzeitig quasi sagen, in kurzer Zeit schaffst du es, ganz viel Geld für einen Ferrari auszugeben, weil du es verdient hast. So. Ja. Weißt du, was ich meine?
Also es ist genau. Also zunächst müssen wir mal kurze Zeit definieren, weil es ist ja so, der durchschnittliche Ferrari-Käufer, der ist circa 60.
Ja.
Ja.
Der da bist braucht, du schon
der braucht die circa, Hälfte. Der braucht circa 30, 40 Jahre, um das zu verdienen. Und ich sag halt, relativ kurze Zeit ist halt, wenn man sich so einen Lebensstandard aufbauen kann, in 5 bis 10 Jahre.
Das ist eh kurze Zeit.
Dann ist das kurze Zeit. Also das verstehen auch viele falsch. Die denken, kurze Zeit sind jetzt irgendwie 6 bis 8 Wochen.
Ja.
Und das ist natürlich nicht kurze Zeit, sondern kurze Zeit heißt, um sich wirklich finanziell unternehmerisch was aufzubauen. Also zum Beispiel 3 Jahre sehe ich als extrem schnell.
Mhm.
Und 5 bis 10 Jahre sehe ich als schnell, als zügig. Und 15 bis 20 Jahre sind immer noch gut. Und alles, was dann 30 Jahre, das ist dann so normal bis langsam, weil die meisten bauen das ja über Generationen auf.
Mhm.
Ja. So. Und dann so Themen wie Autos. Ich meine, Deutschland ist einfach ein Autoland. Und es fantasieren in Deutschland auch Männer bis 80 von Autos. Ja. Mhm. Von 8 bis 80 oder... Ja,
das heißt, du nutzt das einfach als Marketinginstrument, um auch dein Business voranzutreiben.
Ja, es ist einmal Marketinginstrument. Punkt 1 und Punkt 2 ist es natürlich auch eigener Spaß. Aber für mich ist es natürlich primär auch eine Kalkulation Return on Invest. Zum Beispiel meinen allerersten Immobiliendeal in München, da wurde ich angesprochen, weil ich im weißen Ferrari gefahren bin. Da wurde ich angesprochen, deswegen auf diesen Deal. Und da hat sich mit diesem einen Deal, habe ich auch ein ausführliches Video darüber gemacht, diese Ferrari schon x-fach wieder zurückbezahlt.
Das heißt, man kommt einfach auch in andere Kreise, in andere Business-Ligen.
Ja, also wir waren zum Beispiel gestern, das kann ich auch sowieso sagen, da waren wir im Dolder in Zürich. Ich war wahrscheinlich das teuerste Hotel dort. Ich glaube, wir haben bezahlt für die Nacht 2000 Schweizer Franken.
Mhm.
Und wir waren aber halt morgens dann im Spa-Bereich. Und es hat mich zunächst, hat mich ein Immobilieninvestor angesprochen, dann als nächstes ein Kryptoinvestor und dann einer, der eine Software- und Consulting-Firma hat. Mhm. Und da haben wir drei Kontakte ausgetauscht, haben insgesamt 2 Stunden gesprochen. Der eine hat uns am Vorabend sogar eingeladen, noch auf ein 10-Gänge-Menü. Und da werden wahrscheinlich jetzt wirklich einige Projekte draus entstehen. Ich war schon auf First-Class-Flüge, da habe ich den Hilti-Chef, Vertriebschef von Afrika kennengelernt.
Ja.
Und die lernt man natürlich nicht kennen im McFit oder im Hotel Inn oder,
ja.
Und, ja, oder an der Döner-Imbiss da gegenüber. Da lernt man die Leute nicht kennen. Also für mich ist das natürlich alles irgendwo Eintrittskarte.
Also quasi auch wieder so, ja, das Umfeld, in dem man sich bewegt, das ist auch maßgeblich für den Erfolg dann.
Ihr Umfeld ist ein so massiv unterschätzter Faktor. Ich kam ja hier nach München und war ahnungslos. Und dann haben mich ein paar Leute auf die Seite gezogen und mir wirklich erklärt, du, schau her, das Business läuft so, so und so. Und das war dann für mich der Sprung. Mhm. Also Umfeld ist so massiv unterschätzt. Also sich ins richtige Umfeld zu begeben, ist für mich 80%.
Mhm. Wow.
Ja. Ja.
Starke Ansage, ja.
Möglich.
Und wie machst du das, dich gezielt in das Umfeld zu begeben? Also suchst du dir oder denkst du dir...
Einkaufen mit dem Ferrari ins richtige Hotel fahren.
Also es gibt ja zwei Phasen. Leute wollen ja nicht genutzt werden. Ich will genutzt werden. Ich muss mir überlegen, was wollen diese Leute? Was könnten diese Leute brauchen? Das heißt, ich begebe mich immer in die Nähe von solchen Leuten und frag dann, was die aktuell brauchen, was sie machen, was sie suchen. Und vermittel dann irgendwelche Kontakte oder hilf was oder mach was oder tu was. Und ich will irgendwo einen Mehrwert in deren Leben bringen.
Mhm.
Und das war natürlich auch schon damals mit Fitness super, weil dann hat man irgendwelche Leute schon mal, man sieht halt, da kommt einer ins Fitnessstudio gefahren mit einem gewissen Auto, dann redet man mit dem und dann, ja, du, ich möchte gern das und das machen, ja, du, da könnt ihr dir helfen, da kann ich dich ja mal trainieren, ich könnte einen Ernährungsplan schreiben, bla, 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 bla. Das heißt, ich habe immer im Hinterkopf mein Netzwerk, was können die, was machen die, was kann ich und so weiter. Und ich schaue immer, was könnte die andere Person wollen oder brauchen etc. Und dann versuche ich immer zu, weil viele kommen immer mit, zuerst sie fragen, was sie wollen, was. Und da muss man die Ausnahme sein und schauen, was will die andere Partei.
Mhm.
Und dann entwickelt man sich natürlich zu einer gern gesehenen Person, wenn man immer irgendwas mitbringt.
Ja.
Stark,
ja.
Ein sehr, sehr wichtiger Tipp, glaube ich.
Ich glaube, ja. Das ist auch was wir, glaube ich, immer beherzigen. Mhm. Ja.
Digitalisierung ist dein Steckenpferd, kann man sagen. Ja. Du hast doch die Digital Scaling Agency. Wie glaubst du, wird die Welt in 10 Jahren ausschauen?
Vor allem die digitale, ja, wahrscheinlich, ja?
Also.
Oder allgemein.
Genau. Also, erstens mal, was ich nicht glaube, ist, dass 90% der Arbeitsplätze wegfallen und nicht ersetzt werden, sondern immer wenn gewisse Arbeitsfelder wegfallen, entstehen neue Arbeitsfelder. Das ist also mal Punkt 1. Ich glaube also nicht, dass wir alle ersetzt werden von Roboter etc. und so weiter. Nur, es ist natürlich klar, was jetzt nicht mehr gemacht wird, ist, man wird jetzt nicht mehr auf der Baustelle stehen und irgendwas auf dem Zettel aufschreiben und dann irgendwie in einen Copyshop laufen, das abscannen und dann weiter verschicken und 10 Schritte machen, sondern man wird halt auf der Baustelle stehen mit dem iPad, mit dem OneNote, dann das digitale Zeichen weiterschicken etc.
Kann man sich übrigens die Apps in der Huawei App Gallery runterladen? Kurzer Sponsorbeitrag jetzt von unserer Seite.
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, dann werden jetzt nicht tonnenweise Papier und Daten in irgendeiner Art und Weise rumliegen, sondern man schafft digitale Datenräume, man digitalisiert extrem schnell das Geschriebene, lädt es in eine Cloud hoch, die passenden Menschen haben dann da Zugriff drauf. Genauso mit der Buchhaltung, genauso mit im Sales-Bereich CRM-Systeme, genauso im Bereich Marketing, das läuft primär digital ab. Zum Beispiel, ich mache mal ein weiteres Beispiel. Wir haben jetzt einen Kunde gehabt, hat eine Firma als Handwerker, dann haben wir da auch eine App entwickelt. Anstatt dass er jetzt rumläuft und das Haus vermisst, läuft er mit der Kamera ums Haus.
Cool.
Und dann wird dann abgemessen, wie viele Quadratmeter sind das, dann wird das umgerechnet, in wie viel Liter Farbe braucht man, wie viel Mannstunden braucht man, dann kann man direkt digital dem Kunden das Angebot zusenden. Oder man muss nicht mal zum Kunde rausfahren, sondern man schickt dem Kunde den Download von der App, der Kunde läuft selber ums Haus und in die Räume. Und das ist praktisch angewandte Digitalisierung. Also nicht immer nur das Abgefahrene mit AI und mit Robotik und so weiter, sondern wirklich die ganz normalen
Lebenserleichterungen.
Die ganz normalen Basics oder zum Beispiel auch das Mitarbeiter. Ja, wir haben einen Kunde, der Stachdecker hat 40 Vertriebler, dann kommt zum Beispiel ein neuer Ziegel rein. Anstatt dass er dann alle Vertriebler ins Homeoffice rufen muss und dann eine Präsentation am Flipchart macht, macht er einfach eine Videoserie und präsentiert den neuen Ziegel, die Vorteile, die Nachteile, wie er eingebaut wird und so weiter. Und dann kommt es in eine E-Learning-Plattform, da loggen sich alle Vertriebler ein, dann können die sich das 1000 Mal anschauen. Ja, oder es muss nicht zum 100. Mal der Hygieneinspektor durch die Großbäckerei laufen, sondern jeden Monat einmal kommt dann bei jedem Mitarbeiter eine E-Mail, schau dir nochmal die Hygienerichtlinien an, auch jetzt gerade aktuell und so weiter, und macht es, und dann gibt's eine Checkliste digital und so weiter. Also es gibt da 1000 Anwendungsbereiche.
Unser Podcast wird euch präsentiert von der Huawei App Gallery.
Yeah, die Huawei App Gallery ist mittlerweile der drittgrößte App-Marktplatz der Welt mit über 500 Millionen monatlichen Usern.
Und das Coole daran, sie promoten Apps aus Österreich. Damit helfen sie heimischen Unternehmen beim Expandieren.
Genau. Bist du App-Entwickler und noch nicht in der Huawei App Gallery vertreten, dann registriere dich jetzt als Developer. Wenn du Android-User bist, dann lade dir die Huawei App Gallery herunter.
Yeah!
Also Karl, ich merke schon, du bist ein richtiger Unternehmer. Du brennst total für das, was du sagst, was du machst. Du hast Ideen, du bist total motiviert. Auf Social Media präsentierst du dich natürlich manchmal sehr selbstbewusst im Anzug mit schönen Autos. Da gibt's dann auch immer wieder Leute, die das nicht so cool finden, immer wieder Hater, Leute, die dich anfeinden. Eigentlich bist du ja ein richtiger Motivator, der was weiterbringen will, ein richtiger Unternehmer. Woher glaubst du, kommen da immer wieder diese negativen Stimmen auch, die dich verurteilen, sag ich mal?
Ich glaube, ich bin für die meisten Leute wie ein Spiegel. Mhm. Weil ich bin von null hochgekommen und viele schauen, wenn sie auf mich sehen, schauen sie eigentlich in den Spiegel. Und da sehen sie, okay, ich habe auch die letzten Jahre Gas gegeben, ich habe viel rausgeholt, ich glaube, ich kann auch einiges reißen, ich finde das geil. Mhm. Und andere Leute schauen dann mich an und sehen quasi, hey, ich habe eigentlich die letzten 10 Jahre verpennt, ich habe mein Leben die Toilette runtergepisst, ich habe mein Potenzial nicht realisiert, ich bin keine Risiken eingegangen, ich habe mich vollgefressen, mein Geld verblödet, was auch immer. Und er hat es nicht gemacht, dann lassen die diesen Frust, den sie eigentlich sich selbst gegenüber haben, den wollen sie dann irgendwo an mir auslassen. Also ich sag,
klassischer Neid eigentlich.
Na, nicht Neid, sondern Unzufriedenheit mit sich selber. Dass man das, was man hätte machen können, einfach nicht rausgeholt hat. Also ich sehe mich wirklich für die meisten Leute als ein Spiegel, weil mit mir können sich die meisten Leute identifizieren. Mhm. Ich habe nicht ein überdurchschnittliches Aussehen. Mir sind mit 18, 19 ging's bei mir los mit den Geheimratsecken. Ich habe nichts geschenkt bekommen.
Ja, wir sind zu zweit im Geheimrat. Rein.
Ja, also ja genau. Also also 90% der Männer können sich in irgendeiner Art und Weise mit meiner Ausgangsposition können sie irgendwas anfangen. Mhm. So. Und deswegen bin ich irgendwo ich sehe mich da als Spiegel. Und ich sehe es auch nicht als Neid, sondern einfach nur als hey, das ist von motiviert bis enttäuscht von sich selber.
Mhm. Das heißt, du nimmst das auch nicht unbedingt jetzt für dich als persönlich negativ an, sondern siehst es als was es ist.
Und sonst hätte ich schon von der Brücke springen müssen, ja.
Das denke ich so nicht. Schlimm auch, oder?
Also ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin wahrscheinlich mit die polarisierendste Person im deutschsprachigen Internet und bin die, wo wahrscheinlich mit teilweise das krasseste Lob bekommt, aber auch mit das krasseste Negativ-Feedback.
Wir haben ja auch Carsten Stahl bei Frühstück mit Bier schon gehabt, Mobbing-Experte quasi. Das heißt, du
mit ihm habe ich auch schon ein Video gemacht, ja.
Ja, du würdest schon eigentlich auch sagen, Mobbing ist schon auch Alltag bei dir. Das ist, gehört quasi dazu, dass Leute dich versuchen zu mobben oder dich anfeinden, bösartig.
Ja, gut, ich sehe Mobbing sehe ich ja als Begriff so, dass man sich selber irgendwo in der Opferrolle sieht. Also ich sehe vielleicht eher, dass sie an mir hochstinken wollen, eher so. Mhm, okay. Also ich sehe es jetzt nicht als, also Mobbing wäre jetzt da der falsche Begriff.
Karl, du hast ja auch seit Jahren schon eine glückliche Beziehung. Mhm. Auch da hast du in einem Instagram-Post mal gesagt, eine gute Beziehung heißt auch verzichten zu können. Mhm. Du bist mit der Kerstin lange zusammen. Mhm. Was habt ihr da für Beziehungsregeln oder auch Rituale, damit die Beziehung auch funktioniert mit deinem großen Arbeitspensum, also dass das funktioniert ist?
Hört sich jetzt extrem unromantisch an, aber wir führen halt die Beziehung wirklich auch ähnlich, wie man jetzt ein Business führen würde. Das heißt also, wir sagen, du, es gibt so und so viel Zeit, die wir gemeinsam verbringen, so und so viel Zeit verbringt jeder selber. Mhm. Es gibt die und die Regeln, wir haben die und die Ziele. Also wir machen das schon wirklich eher wie ein Business, ja.
Also ihr habt so ein Flipchart, ein gemeinsames, wo die Ziele mehr oder weniger oben stehen, oder?
Absolut. Und wir sehen das auch sehr realistisch, pragmatisch.
Aha. Muss man da als Mann auch ein bisschen froh sein, wenn man eine Frau hat, die das mitträgt, dieses
ja,
Business? Und dich
absolut.
Als Person, weil du bist ja ein motivierter Mann, du brauchst ja Veränderung, du brauchst Wachstum. Da ist es wahrscheinlich nicht so leicht, eine Frau zu finden, die das mitträgt, oder?
Ja, absolut, weil ich sehe auch, dass Männer und Frauen heutzutage sehr irregeführt sind. Frauen sind sehr irregeführt durch falschen Feminismus einmal und das Zweite natürlich auch durch die ganzen Serien und Medien, die ja von Sex in the City, was es alles heißt, das kommt ja, das wurde ja da gemacht, um männlichen und weiblichen Konsum
anzuregen,
genau. Ja. Das heißt, natürlich sind da die Frauen irgendwo in einer blöden Position auch selber. Wissen ja auch heute nicht mehr, haben es ja auch sehr schwer als Frau. Mache ich jetzt eine Karriere? Studiere ich überhaupt Jura? Weil danach wäre ich ja vielleicht schwanger. Mhm. Hole ich mir einen Freund? Verlasse ich mich auf mich selber? Also es ist ja eine sehr schwierige Situation als Frau. Sehr schwierige Situation als Frau. Deswegen, also das ist schon schwierig.
Du hast da mit der Kerstin einen guten Griff gemacht.
Absolut, ja, absolut. Weil eben wieder wir halt ganz logisch und realistisch über Dinge sprechen können und halt nicht in der Fantasiewelt leben.
Zieht dein Geld und deine Macht und deine Position, deine selbst erarbeitete Position jetzt auch viele Frauen an? Würdest du sagen, du bekommst täglich Zuschriften von Frauen, die sich da hingezogen fühlen dazu?
Absolut, ja. Also ich sehe, es gibt so eine Rangfolge an Dingen, was Frauen wollen. Und da ist es wahrscheinlich ganz oben, drängt sich da Macht, Fame und Geld. Das sind so die drei Sachen, die sich da abtauschen. Und muss natürlich auch sagen, es taucht da etwas tiefer ein, Frauen, die das von sich selber auch mehr haben, also auch westliche Frauen, schauen da natürlich noch weniger drauf, wie jetzt Frauen, die das von Haus aus noch weniger haben und die da mehr auf den Mann schauen. Zum Beispiel ist ja klar, ich will jetzt natürlich jetzt nichts über den Kamm schauen, aber zum Beispiel tendenziell osteuropäische Frauen etc., die schauen dann natürlich noch mehr auf solche Dinge tendenziell, ja. Also man kann sich anschauen, je besser es dem Land geht, desto weniger wird jetzt auf solche Dinge geachtet, aber ist natürlich ein Faktor.
Mhm. Ja. Ja, lieber Karl, wir kommen schön langsam zum Ende von unserem Podcast Frühstück mit Bier und am Ende gibt's immer noch den Bier-Rap.
Genau. Bier-Rap. Wir stellen dir Fragen, du antwortest so kurz, wie es geht. Mhm.
Bier-Word-Rap.
Die wichtigste Regel, um erfolgreich zu sein?
Am Anfang 24/7 arbeiten.
Mhm. Die beste Eigenschaft an mir ist?
Leadership.
Diese Musik höre ich am liebsten.
Black Music wegen den Lyrics.
Okay. Yeah. Und das schönste Kompliment, das mir jemand gemacht hat, war?
ich mag dich eigentlich nicht, aber man kann nicht bestreiten, was du schon geleistet hast.
Mhm. Spannend.
Vielleicht auch zum Entspannen mache ich, das würde mich auch sehr interessieren.
Massage und Sauna.
Aha. Und abschließend, mit wem hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier?
Jetzt in der aktuellen Lage mit Donald Trump.
Oh,
warum? Donald Trump? Also einfach,
weil er wahrscheinlich ganz harte Einblicke hat.
Ja, Wahnsinn.
Weil er halt wirklich eine ganz krasse Vogelperspektive liefern kann.
Mhm.
Ist ja logisch, oder? Er war jetzt gerade 4 Jahre im Weißen Haus. Wenn einer weiß, was so läuft hinter den Kulissen und so, dann ist es er.
Wie schaut's da bei Karl S. aus? Sieht man dich dann in 10 Jahren in der Politik?
Ja.
Ja.
100%, ja. 100%.
Bei einer Partei oder alleine?
Man wird mich wahrscheinlich nicht bei einer Partei sehen, denn ich würde höchstwahrscheinlich, also deswegen gehe ich zunächst den unternehmerischen Weg, mir die Gelder aufbauen und eine dementsprechende Kampagne zu machen, wo man dann über die 5% kommt mit einer eigenen sinnvollen Partei, ja.
Was wären so die sinnvollen Schlagwörter, was sind die wichtigsten Themen, die du als Politiker ansprechen würdest?
Gut, also die wichtigsten Themen jetzt mal im Bereich Deutschland wäre erstmal Germany first, weil Deutschland sich die letzten 20, 30 Jahre hat aussaugen lassen, massiv. Wir leben von der Substanz aktuell, ganz klar, da habe ich auch gestern so einen Instagram-Post gemacht, der auch gerichtet war an Friedrich Merz. Dann ganz klar natürlich Reform unseres Bildungssystems. Wir haben ein ganz veraltetes Bildungssystem, das ist nicht mehr adäquat. Dann muss viel mehr unternehmerisches Denken rein, auch in unser Bildungssystem. Dann unser Steuersystem muss reformiert werden. Wir haben nach oben raus ein degressives Steuersystem. Wir haben Firmen wie Amazon, Apple, Microsoft, Google, die zahlen bei uns keine Steuern, nehmen aber unseren mittelständischen Firmen Marktanteile weg, was natürlich eine absolute Katastrophe ist.
Das versteht wirklich kein Mensch.
Also ich habe da das, wie heißt der Kaffeehersteller, ich will den Namen gar nicht nennen,
Starbucks.
Großer, ja,
ja.
Der in Österreich gerade 2.800 Euro Steuern gezahlt hat letztes Jahr 2019 und jetzt 800 Millionen an Umsatzersatzhilfen bekommt.
Ja,
oder
absolute, also absolute Frechheit. Dann würde ich natürlich die Medien würde ich entkoppeln von privaten Konzernen, von Privatbesitz. Bei uns, wir haben sehr wenige Medienhäuser, die sind alle in privatem Besitz. Also sind die wirtschaftlich gesteuert und nicht mehr frei. Also absolut würde ich die Medien anders aufstellen. Und der nächste Punkt ist, ich würde für die Politik ganz klare KPIs und Messzahlen und Ziele vorlegen, was die leisten müssen. Und ich würde wie in einem Unternehmen, wie auch in einer Aktiengesellschaft, einen ganz transparenten Report abverlangen. Also ich würde ganz klar sagen, okay, das sind jetzt eure Ziele, das müsst ihr erreichen, was waren die Maßnahmen, was waren die ganz klar ersichtlichen Resultate auch. Weg mit dem Gewischi-Gewaschi. Und ich würde auch Lobbyismus massiv eindämmen. Das sind jetzt nur ein paar Punkte. Ich habe da eine Liste von 27 Punkten insgesamt. Wir müssen natürlich auch extrem mit diesem Thema befassen. Und es ist schockierend, was bei uns abläuft.
Spannend, dass du da dich eigentlich mit 31 Jahren als Unternehmer schon so dafür engagierst und einsetzt. Also ich bin gespannt, wo wir dich in 10 Jahren sehen und ob unser Podcast dann hoffentlich in 10 Jahren nochmal gezeigt oder gehört wird. Wenn wir sagen, wir haben den großen Bundeskanzler Karl S. vor 10 Jahren schon zum Gespräch gebeten.
Lieber Karl, es war ein tolles Frühstück mit Bier, mit dir. Und,
hat mich gefreut, der war super.
Wir freuen uns, von dir zu hören. Und
wenn du das nächste Mal nach Österreich kommst, nimmst du unser Bier mit und schaust vorbei bei uns.
Genau,
ja. Trinken wir eins. Danke und ihr hört's wieder rein. Wir sagen danke auch an Huawei, die App Gallery. Schaut's vorbei, checkt's das mal aus. Man kann sich alle neuen Apps runterladen. Und wir hören uns beim nächsten Frühstück mit Bier.
Tschüss.
Frühstück mit Bier.